Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Das Turnierdoppel in Basel und in Wien gab es letzte Woche. Dazu die WTA Elite Trophy und jetzt stehen die WTA Finals vor uns. Also es gab mal wieder eine ganze Menge zu besprechen und es gibt eine ganze Menge zu besprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk, den ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Das war eine Woche, die durchaus sehr, sehr unterhaltsam war, sowohl was das Frauentennis angeht, als auch was das Herrentennis angeht. Und was ich wieder sehr, sehr schön fand, man konnte morgens ab 9 Uhr Tennis schauen, erst in Zhuhai und dann in Basel und in Wien.
Ja, und es ist wahrscheinlich so ein bisschen eine Vorschau darauf, wie Tennis irgendwann mal aussehen wird. Ne? Wir hatten letzte Ausgabe, meine ich, erwähnt, dass eben es Upgrades auf 500er-Turniere geben soll. Mhm. Das soll also ein bisschen der Staple der ATP-Tour werden. Gerne konkurrierende 500er. Und ja, der WTA dünnt sich ja so ein bisschen aus. Aber das war jetzt nochmal eine gute Gelegenheit für die Teilnehmenden, noch ein großes Turnier zu spielen. Mal gucken, ob die Elite Trophy in der Form weiter existieren wird, aber für mich durchaus ein lohnenswertes Turnier und klar, jetzt in mitten in Europa, in Wien und Basel, das sind ja so zwei Klassiker des Tennis.
Was ich gerade noch zu Wien sagen wollen würde, da gibt es ja seit Jahrzehnten dann auch immer die Ballkinder, die dann besondere Gerätschaften in der Hand haben, um die Bälle zu cashen. Ich weiß nicht, bei wem ich diesen Witz anbringen kann, dass ich es schön finde, dass die alten Schläger von Adrian Mannarino weiter Verwendung finden.
Also ich habe gelacht, ne?
Das habe ich gehört. Aber ich weiß gar nicht, ob so richtig viele darüber lachen, ob das einfach nur so ein blöder Nerdwitz ist. Der Witz
man
dahinter ist
dem Andreas, dann weiß er's.
Ja, also mir reicht es und als ich das so rausgefunden habe, beziehungsweise als ich das mir so überlegt habe, fand ich mich hochkomisch. Für die es nicht verstanden haben, Adrian Mannarino hat wahrscheinlich die weichste Bespannung, was das Herrentennis angeht. Und die Ballkinder haben ja dort diese Kescher, quasi die Tennisschläger, wo da so ein Netz dabei ist. Und das Netz sieht halt aus wie eine ganz weiche Bespannung. Also ist auch egal. Ich fand meinen Witz, als ich mir ihn überlegt habe, fand ich ihn super. Und du hast auch ein bisschen gelacht.
Ja, das stimmt.
Und du hast ihn auch sofort verstanden, ja?
Ja, den habe ich wohl sofort verstanden.
Sehr schön.
Und ich meine, der Witz war erfolgreicher. Also vielleicht habe ich nur immer im falschen Moment hingeguckt, aber für mich sah es auch nicht so aus, als sei es so einfach, mit den Dingern wirklich einen Ball hochzuheben. Am Ende hatte ich das Gefühl, in der Hälfte der Fälle haben sie doch mal lieber die Hand genommen, aber vielleicht habe ich auch nur im falschen Moment hingeguckt. Also er war schon mal erfolgreicher, würde ich sagen, als das Gerät an sich.
Na gut, vielen Dank. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir als erstes mal über die Frauen sprechen. Die haben nämlich in Zhuhai die WTA Elite Trophy gespielt und spielen in dieser Woche dann in Cancun die WTA Finals. Und darüber müssen wir natürlich sprechen. Das gleich alles hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Beatrice Haddad-Maia hat die WTA Elite Trophy in Zhuhai gewonnen. Und Philipp, wir können sagen, die WTA Elite Trophy in Zhuhai, das ist ja nichts Neues. Das ist ja durchaus ein alter Bekannter, den wir in den letzten Pandemiejahren nicht gesehen haben.
Ja, und man muss sagen, wir haben schon so häufig gesprochen über die Zuschauenden, die jetzt in China nicht immer präsent sind, aber da war ja mal eine richtig gute Stimmung. Gerade jetzt im Finale, du hast schon angesprochen, Halat Maia hat es gewonnen gegen Zhengqin Wen und die Stimmung war ja mal so richtig gut. Und an sich, muss ich sagen, gefällt mir das Konzept auch der Elite Trophy. Der Name ist natürlich ein bisschen verwirrend, weil es jetzt am Ende nicht die Elite der Elite ist, aber dass man jetzt nochmal die Bühne aufmacht für Spielerinnen, die eben zwischen 9 und 20 eingelaufen sind und eine Wildcard finde ich an sich gut und ist ja nur nicht so, dass das Damen-Tennis mit Geld überschwemmt wird, also die Damen werden sich jetzt auch nicht beschweren, nochmal am Ende der Saison was zu verdienen.
Es waren 4 Dreiergruppen gewesen, du hast es gesagt, 9 bis 20 plus eine Wildcard, die Wildcard war Lin Zhu. Und wir hatten 4 Dreiergruppen, jede gegen jede hat gespielt und dann kam die Gruppensiegerin, kam dann ins Halbfinale, dort wurde dann über Kreuz gespielt und dort gab es dann am Ende das Finale zwischen Beatrice Haddad-Maia und Jin Wen Zhang. Wir haben Beatrice Haddad-Maia schon im Laufe des Jahres häufiger angesprochen. Sie war eigentlich immer mit dabei und sie gehörte dann ja auch zu den Spielerinnen, die durchaus für Aufsehen gesorgt haben. Erstens durch ihr Spiel, durch ihre Erscheinung. Sie ist sehr groß. Sie hat ein sehr powervolles Spiel und sie hatte zwischendurch die Ergebnisse. Das ganz große Ergebnis hat immer so ein kleines bisschen gefehlt. Aber das gab es jetzt am Ende. Und sie hat 700 Punkte für diesen Turniersieg geholt. Sie hat alle 4 Spiele gewonnen. Sie hat keinen einzigen Satz abgegeben. Und das war insgesamt eine sehr, sehr souveräne Vorstellung. In der Vorrunde hatte sie gegen Madison Keys gewonnen und gegen Caroline Garcia. Gegen Madison Keys, die so vielleicht so ein bisschen die größte Enttäuschung war in diesem Turnier. 6-4, 6-4, dann gegen Caroline Garcia. 6-1, 7-6 und dann im Halbfinale traf sie auf Daria Kasatkina, die sie ganz klar beherrscht hat mit 6-4, 6-1 und dann am Ende im Finale, in diesem stimmungsvollen Finale gegen Jin Wen Zhang 7-6, 13-11 der Tiebreak im ersten Satz und dann 7-4 im zweiten Satz im Tiebreak und damit hatte Haddad Maia sich ohne Niederlage in dieses Finale und in diesen Turniersieg gespielt und dann am Ende 700 Punkte geholt und Preisgeld $770.000 und das ist gerade für die Frauen ein sehr, sehr anständiges Preisgeld.
Ja, und auch die Punkte. Ich meine, sie stand dieses Jahr im Halbfinale der French Open, ist quasi dieselbe Punktzahl, die sie hier bekommen hat, für 4 Siege und French Open musste sie 5 Siege schaffen und von daher hat das natürlich schon eine Nummer und du hast angesprochen, ihr hat in diesem Jahr der Turniersieg gefehlt, die hatte sie dann ja im letzten Jahr geholt, nach diesem Comeback nach der Dopingsperre und in diesem Jahr viel geschafft, aber es meist aufgefallen eben durch diese langen, epischen Matches, auch das Finale hier war ja wieder eins von der Sorte und ich habe das Gefühl, sie ist ziemlich nah an ihrem Leistungsmaximum eigentlich dran. Ich weiß nicht, ob es viel weiter nach oben in der Weltrangliste gehen wird, aber das ist für sie natürlich ein absoluter Höhepunkt, so einen Titel zu gewinnen. Sei es fürs Geld, sei es für die Punkte, die auch garantieren werden, dass sie ziemlich sicher halt ein weiteres Jahr in den Top 20 verbringen wird und im nächsten Jahr dann nochmal die Möglichkeit hat, vielleicht bei einem noch größeren Turnier was zu reißen oder mal bei dem French Open ins Finale zu kommen. Und ich finde, ihr Spiel ist natürlich ein bisschen monoton, weil sie einfach wirklich sehr viel von der Grundlinie spielt und weil viel halt über diesen zähen Kampf geht. Aber man hat es dann in diesem Finale auch den Unterschied zu jemand wie Zheng gesehen, wo sie halt, Zheng hat das höhere Potenzial. Die wird wahrscheinlich auch mal mehr in ihrer Karriere erreichen, aber Haddad Maia, und das muss man sagen, in diesem Jahr, bis auf die Phase seit Wimbledon, hat sie nur noch 5 Siege bis hierhin geschafft, aber davor und jetzt wieder einfach dieses zähe Durchhalten in Matches und das Maximum rausholen, das ist natürlich schon wirklich beeindruckend.
Durch diese 700 Punkte hat sie jetzt dann auch wieder die weltranglichsten Position 11 erklommen. Sie gehörte zu den letzten Spielerinnen, die sich qualifiziert haben für diese WTA Elite Trophy. Und was wir dann ja auch sagen können, um nochmal auf die Umgebung zu sprechen zu kommen, Zhuhai ist ein etablierter Standort jetzt, weil es halt vor der Pandemie schon ein paar Jahre das gab. Du hast es eben gesagt, die Stimmung war hervorragend und vor allen Dingen, es war ein fester Ort, nicht so wie in Cancun, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Also insgesamt machte das jetzt auf den ersten Eindruck und bevor bei den WTA-Finals überhaupt ein Ballwechsel gespielt worden ist, macht sie das einen deutlich besseren Eindruck.
Ja, und es ist ja auch so ein bisschen der Teil von China, wo sich das Tennis festgesetzt hat. Also wir haben da ja Shenzhen über lange Zeit gehabt, Guangzhou, das liegt da ja auch, Hongkong sowieso schon ewig, Macau hatte ja früher auch ein Tennisturnier und das scheint so eine Ecke zu sein, wo das wirklich klappt. Shanghai, das ist immer so ein Wackelkandidat und alle anderen, klappt mal nicht, aber da würde ich sagen, da hat sich Tennis festgesetzt. Woran das genau liegt, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber ich meine, das Wetter dort ist natürlich auch immer sehr schön, das ist ja der tropische Teil von China und von daher irgendwie scheint es dort zu passen.
Beatrice Hadapmaier hat dieses Turnier gewonnen im Finale gegen Jin Wenjiang. Und du hast es gerade eben gesagt, sie hat wahrscheinlich das größere Potenzial als Beatrice Hadapmaier. Sie hat vielleicht eines der größten Potenziale, was überhaupt im Moment auf der Tour dann nachkommt, nach den Top 8. Jin Wenjiang hatte hier ein richtig gutes Turnier insgesamt hingelegt. Hatte in zweimal drei Sätze musste sie gehen. Einmal gegen Donna Bekic, das war ein ganz enges Spiel, 6-4, 6-7, 6-4. Und dann auch gegen Jelena Ostapenko musste sie über drei Sätze, 6-4, 1-6, 6-2. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass sie nicht in irgendeiner Weise eingeknickt ist. Was wir ja dann durchaus auch mal gesehen haben im Laufe der Saison, dass Jin Wenjiang durchaus immer mal wieder Verletzungsprobleme hatte oder andere Probleme anderer Natur, dass sie im dritten Satz einfach nicht mehr dazugeben konnte. Aber vielleicht hat die kurze Zusammen- oder Verweildauer mit Wim Fissett dann auch so ein bisschen was dafür gebracht, weil wir haben es auch damals bei Angelique Kerber gesehen, was Wim Fissett mit ihr gemacht hat, war, der Aufschlag war deutlich besser dann auf einmal und sie konnte dann auch diese 2,5-Stunden-Spiele gehen, weil da eine ganze Menge auf die Konditionen dann verwendet worden ist. Im Halbfinale hat Jin Wenjiang dann gegen Lin Zhu, ihre Landsfrau, gewonnen. Auch ein ganz enges Spiel, das über 3 Stunden dauerte. 7-5, 4-6, 6-1. Am Ende vielleicht so ein ganz kleines bisschen die Kraft ausgegangen nach diesen drei doch Schinken, die wir so nennen müssen. Aber eine sehr gute Woche für Jin Wenjiang und vor allen Dingen vor heimischer Kulisse mal gezeigt, zu was sie in der Lage ist.
Ja, ich hatte das Gefühl, das Publikum war schon eher auf ihrer Seite, ne?
Ja.
Match gegen Zhu. Also, ich meine, sie hat natürlich Superstar-Potenzial.
Ja.
Man sieht sie an und sie tritt ja auch so auf. Und sie gibt jetzt nicht viel von der Miene her Preis, allerdings hat sie als ein Superstar auftreten. Und du hast schon angesprochen, vieles ist halt in ihrem Spiel besser geworden. Ich finde die Vorhand immer noch sehr beeindruckend. Das hat man zum Beispiel gegen Zhu gesehen, wie sie da halt so einen Court wirklich beherrschen kann. Sie hat einen Aufschlag, der wirklich immer besser wird, der aber ich glaube noch besser werden kann. Ich denke, sie hat Potenzial, um eine Top-5-Aufschlägerin auf der Tour zu werden. Die Rückhand ist voll stabil, sie ist ziemlich athletisch. Die Kondition, das ist ja auch klar, die wird mit dem Alter besser, aber da würde ich dir zustimmen, hat sie wirklich einen Sprung gemacht und sie hatte ein ziemlich enttäuschendes erstes Halbjahr. Ich glaube, wir hatten sie beide letztes Jahr in der Abschlusssendung für 2022 als eine Top-10-Kandidatin getippt. Das sah überhaupt nicht so aus hier in der ersten Jahreshälfte. Hatte sie auch frühe Niederlagen bei den Grand-Slam-Turnieren, aber jetzt hat sie sich wirklich stabilisiert. Seit diesem Turniersieg in Palermo im Sommer und jetzt muss man sagen, auch gute Resultate einfach in China gehabt. Einen Turniersieg dabei gehabt, hier im Finale gewesen, rundum überzeugt. Und das sollte ja eigentlich wirklich Selbstvertrauen geben, um ins nächste Jahr mit der Absicht reinzugehen, zumindest irgendwo zwischen 8 und 12 anzukommen.
Ich möchte der Jahresabschlusssendung nicht vorausgreifen, aber ich habe sie auch 2024 wieder in meinen Top 10.
Ja, ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber sie hat halt wirklich, ne, wonach man ja im Sport immer sucht, jemand, der jetzt schon ziemlich gut ist und Potenzial hat, um richtig gut zu werden.
Ich bin sehr gespannt, ob sie schafft, vielleicht einen neuen Trainer zu engagieren und einen Trainer vielleicht dann auch von den Fähigkeiten eines Wim Fissett. Was macht eigentlich Sam Summick? Aber ich möchte sie nicht in irgendwas reinquatschen. Sam Summick hatte zuletzt dann auch nicht unbedingt den allergrößten Erfolg mit seinen Spielerinnen. Aber ich drücke ihr die Daumen, dass sie einen Trainer, eine Trainerin bekommt, die mit ihr dann so den nächsten Schritt machen kann. Und da bin ich sehr gespannt, wie es dann für Jin Wenjiang weitergeht. Weil sie ist eine Spielerin, die auch so ein bisschen in die Fußstapfen meiner Meinung nach von Lina eingehen könnte. Weil sie so einen ähnlichen, ja, vielleicht auch so eine ähnliche Visitenkarte hat wie Lina.
Naja, es gibt ja einen Grund, warum wir jetzt hier fast die ganze Zeit über sie und ich war halt mal ihr sprechen. Ne?
Ja, genau.
Sie hat halt das Superstar-Potenzial in ihrem ganzen Wesen, in ihrem ganzen Spiel. Eben Sam Sumik, der hatte sie ja doch ziemlich am Ende mit Muguruza gestritten, genervt. Ich kann mir vorstellen, dass Zhang ein ähnlicher Dickkopf ist. Also die braucht wahrscheinlich wirklich, schwer zu sagen, wen sie bräuchte, aber es ergibt sich ja eigentlich in jeder Offseason irgendwie die Möglichkeit oder da dreht sich das Karussell sehr fix und sie dürfte wirklich die finanziellen Ressourcen haben, um zu bezahlen, wer auch immer da draußen verfügbar ist.
Und von uns braucht sie jetzt nun wirklich keinen Rat, wen sie als Trainer oder als Trainerin engagieren soll. Das kann sie sehr, sehr gern und sehr gut selber machen. Also Jin Wenjiang stand im Finale. Im Halbfinale hatte sie Lin Zhu besiegt und Lin Zhu hatte diese Wildcard bekommen und hat diese Wildcard dann auch genutzt. Sie hat nicht die ganz großen Sprünge gemacht, was die Weltrangliste angeht. Sie hat auch nur 80 Punkte gemacht, weil sie nur einen Sieg geholt hat. In dieser Gruppe mit Ludmila Samsonova und Veronika Kudermetova hat sie allerdings die meisten Sätze bzw. das beste Satzverhältnis gehabt und sie hatte 3-2 Sätze am Ende. Kudermetova 2-3 Sätze und Samsonova 3-3 Sätze. Lin Zhu hatte gegen Kudermetova in zwei Sätzen gewonnen. gewonnen und gegen Samsonova in drei Sätzen verloren. Kudermetova hat dann am Ende Samsonova noch besiegt in drei Sätzen und konnte dann noch $30.000 extra absahnen. Aber Lin Zhu kam in dieses Halbfinale, hat sich gegen zwei prominente Spielerinnen durchgesetzt und hat ihre Wildcard aber sowas von bestätigt.
Ja, und das war ja die Situation, dass Samsonova im dritten Satz gegen Kudermetova mit 5-2 geführt hat und ich meine sogar zweimal Aufschlag hatte. Hätte sie es durchgebracht, hätte sie die Gruppe als Siegerin verlassen und wahrscheinlich hätten auch alle erwartet, dass sie diejenige ist, die das schafft. Aber Zhu, über die haben wir am Anfang des Jahres sehr viel gesprochen und dann mittendrin auch nochmal, die, würde ich sagen, hat in diesem Jahr auch vermutlich das Maximum rausgeholt von dem, was möglich ist. Ist halt ein bisschen kleiner, kommt jetzt eher übers Konterspiel, hat jetzt nicht die Power von Samsonova oder Kudermetova, aber eben genug Biss, um in Rallyes drin zu bleiben und um ja Phasen in der Saison hinzulegen, wie sie es jetzt halt gezeigt hat, wo sie gerade bei den kleineren Turnieren durchaus überzeugt. Und sie war jetzt ja auch nicht total aus der Luft gegriffen. Also sie war jetzt nicht eine Wildcard, die irgendwo um 90 in der Weltrangliste steht, nur um das Feld aufzufüllen, sondern sie war jetzt nicht allzu weit davon entfernt. Und das könnte jetzt schon einer ihrer Karrierehöhepunkte hier gewesen sein, bei so einem großen Turnier dabei zu sein.
Ja, und Lin Zhu hat dann das meiste daraus gemacht, hat dann noch 80 Punkte geholt, ist jetzt auf Platz 33 in der aktuellen Weltrangliste, ist nah an ihrem High dran und vielleicht ist sie dann sogar bei den Australian Open gesetzt. Wir achten ja sehr viel inzwischen, was die Ergebnisse angeht, dann auch Richtung Australian Open, wer ist dann gesetzt, wer kommt ins Hauptfeld etc. Und das ist eine Geschichte, die dann auch hier zu beobachten sein wird. Lin Zhu zum Beispiel auch mit Jin Yuan. Das könnte noch eine dritte Chinesin sein, die dann bei den Australian Open gesetzt sein wird. Und das ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, die wir gerade im chinesischen Tennis im Moment erleben. Eine Spielerin, über die wir eine ganze Weile und eine ganze Menge auch gesprochen haben in diesem Jahr, das ist Daria Kasatkina. Die hatte hier das Halbfinale erreicht, hatte sich durchgesetzt gegen Barbora Krejcikova und gegen Magda Linette und konnte in dieses Halbfinale einziehen. Dort hat sie dann in drei knappen Sätzen gegen Beatrice Haddad-Maia verloren. Entschuldigung, in zwei Sätzen hat sie gegen Beatrice Haddad-Maia verloren mit 4-6, 1-6. Aber Kasatkina hat so ein bisschen, naja, das Jahr so ein bisschen dann auch bestätigt. Sie ist ins Halbfinale gekommen und die Frage bleibt natürlich, was wäre bei ihr möglich? Hätte sie noch ein bisschen stärkeren Aufschlag? Aber insgesamt sollte sie eigentlich mit dem Jahr sehr, sehr zufrieden sein. Also würde, auch auf meinen Rat ist sie nicht angewiesen, auch sie ist nicht auf meinen Rat angewiesen, aber ich würde ja sagen, Mensch, Daria, das war ein ziemlich gutes Jahr für dich.
Ja, und hat Top 20 bestätigt. Wenn wir jetzt nochmal auf ihre Karriere gucken, sie war ja schon mal weit nach oben in der Weltrangliste gezogen und ist dann ziemlich fix nach hinten durchgereicht worden und musste sich zurückkämpfen von außerhalb der Top 100 und jetzt ist sie quasi, würde sagen, wenn man 2021 schon mitzählt, wo sie eben diesen Aufstieg wieder hingelegt hat, dann eigentlich drei sehr solide Jahre in Folge. Das würde man eigentlich auch erwarten zu dem Zeitpunkt ihrer Karriere. Nur läuft sie natürlich immer Gefahr, mit ihrem Serve irgendwie doch mal abzurutschen. Also wenn sie dann, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, irgendwie ein paar schlechte Wochen beim Return hat oder die Vorhand mal nicht so funktioniert, dann wäre es, glaube ich, ziemlich leicht vorstellbar, wie sie doch wieder nach hinten durchgereicht wird. Und daher kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass sie nicht an dem Aufschlag arbeiten wird in den nächsten Wochen. Ob sie das dann jetzt wenn mehr Risiko beim zweiten Aufschlag macht oder guckt, dass sie ihren ersten Aufschlag verbessert. Ich glaube, das kann ihr oder sollte ihr großer Anspruch sein, weil der Rest ist da, um oben dran zu bleiben und schon ein durchschnittlicher Aufschlag würde ihr ja so viel bringen, weil sie eben zu den besseren Return-Spielerinnen gehört und weil es sie eben auch mal in Matches drin halten würde, wo sie dann zum Beispiel eine eher schlechte Return-Leistung hat. Und ich fand das hier eine sehr gute Woche. Der Sieg gegen Krejcikova ist natürlich so das Aushängeschild für sie, weil Krejcikova war hier vermutlich nach der Absage von Maria Sakkari die Favoritin auf den Titel und die hier rauszunehmen, das ist beeindruckend und eben, sie ist in den Top 20 ziemlich sicher drin und sollte da eigentlich auch Ende nächster Saison sein.
Absage von Maria Sakkari natürlich in großen Anführungsstrichen, weil die fühlte sich zu höherem berufen und hat die WTA-Finals dann mitgenommen. Auf jeden Fall hat hier Daria Kasatkina das Halbfinale erreicht, ist dann gegen Beatrice Haddad-Maia ausgeschieden, die das Turnier am Ende gewonnen hat. Das Doppel, auch das hat Beatrice Haddad-Maia, warte, das muss ich jetzt gerade nochmal nachgucken.
Ja, mit Kudermetova gewonnen.
Mit Kudermetova gewonnen, genau. Sie hat es nämlich gewonnen gegen Kato und Suciadi mit 6:3 und 6:3. Und da haben Beatriz Haddad-Mahia und Veronika Kudermetova sogar noch einen Haken dran gemacht unter eine sehr, sehr gute Doppelsaison. Und dort haben sie das gewonnen. Das also alles zu diesen WTA, zu dieser WTA Elite Trophy in Zhuhai. Kommen wir zu den WTA Finals, die jetzt diese Woche in Cancun stattfinden. Hast du dieses Foto gesehen, zwei Tage vor Beginn der WTA Finals, das die WTA getwittert hatte?
Wo sie da alle am Strand stehen, oder?
Nee. Sie haben nur auf die eine Tribüne ein Foto gemacht und dann haben sie da drunter geschrieben, ready to play. Das war sehr, sehr geschickt, weil der Rest des Platzes war noch gar nicht so richtig da und war noch gar nicht richtig fertig. Und da hatten sie nur die eine Tribüne hinter der Grundlinie, hatten sie fotografiert. Und das fand ich sehr, sehr lustig. Die WTA hat große Probleme gehabt, den Platz rechtzeitig herzustellen. Gestern war er dann fertig, einen Tag vor Beginn dieser WTA-Finals. Das ist natürlich eine Geschichte in Cancun, so einen Platz hinzustellen, das ist auf einem Parkplatz gemacht worden jetzt, es war kein feststehendes Stadion, ich meine, in Guadalajara hat man es vor 2 Jahren genauso gemacht und dort war es ein großer Erfolg, das können wir auf jeden Fall so sagen, aber trotzdem ist das eine Geschichte, die sehr wackelig war und es ist insgesamt kein gutes Bild für die WTA, was sie hier hingelegt haben. Dann haben die Spielerinnen dann auch erzählt, dass es jeden Tag einen anderen Dresscode gab, sodass am Ende 7 Spielerinnen in weiß aufgetreten sind bei diesem offiziellen Foto, plus Iga Świątek, die von der letzten Änderung nichts mitbekommen hatte und in einem roten Kleid aufgetaucht ist. Also so richtig gut ist es nicht gelaufen. Wir hoffen, dass es ein bisschen sportlich besser wird, weil die zwei Gruppen, die ausgelost worden sind, die versprechen einiges. In der Baccala Group spielen Arina Sabalenka, Elena Rybakina, Jessica Pegula und Maria Sakkari. In der Chitomal Group spielen Iga Świątek, Coco Gauff, Ons Jabeur und Markéta Vondrousova. Und ich würde jetzt auf den ersten Blick sagen, diese Group Baccala ist besser besetzt, weil wir haben bei Ons Jabeur und Markéta Vondrousova keine Ahnung, wie fit sie sind.
Spannend. Ich hätte jetzt gesagt, die andere ist halt ausgeglichener besetzt.
Ja.
Ja, also eben, ich gehe jetzt mal kurz auf die Gruppen ein, dann würde ich auch nochmal gerne was zu dem Turnier sagen.
Aber ja, gerne.
Wo
wir so gerade so locker beisammensitzen, dann kannst du auch gerne was dazu sagen.
Ja, also zu dem Turnier kurz, bevor wir wirklich zu den Gruppen kommen. Ich meine, es gibt ja immer noch Gerüchte, dass in dieser Woche gleich mitgeteilt werden wird, dass die WTA-Finals halt nach Saudi-Arabien gehen werden. Und vielleicht ist man gar nicht so traurig, dass es hier gerade ein bisschen chaotisch aussieht und dass dann die Retter auf dem weißen Pferd um die Ecke kommen werden. Also mal gucken. Also ich meine, die Organisatoren konnten da nicht viel für. Die wissen von ihrem Glück seit 6 Wochen. Also klar kann man was in 6 Wochen auf die Beine stellen, aber hier gibt es ja schon gewisse Ansprüche. Und ja, mal gucken, wie es mit Saudi-Arabien wird. Es gab ja eben letzte Woche auch, ja, war das jetzt schon wieder, auch glaube ich französische Medien, die meinten, dass 2025 ist ein Masters vor den Australian Open dort geben wird. Also mal gucken. Da steht, glaube ich, noch einiges an in den nächsten Wochen. Und von daher, vielleicht nimmt man das Düpiertsein jetzt mit, um dann den großen Retter ums Eck kommen sehen. Warten wir mal ab. Aber zu den Gruppen, ja, ich würde sagen, wir haben in dieser Baccala Group schon 2 Favoritinnen, Sabalenka und Rybakina. Sakkari ist natürlich in Mexiko echt gefährlich, weil sie diese Bedingungen, glaube ich, einfach gern mag. Diese schwüle, häufig heiße Wetter, die nicht super schnellen Courts, wo halt viel gearbeitet werden muss, das liegt ihr schon. Und hier würde ich fast Pegula als die Nummer 4 in der Gruppe sehen. Und du hast schon recht, eine Chetomal Group, natürlich von Drouchois Jabeur wissen wir es nicht genau. Auf der anderen Seite ist das natürlich so ein bisschen die Gruppe im Englischen würde man sagen, dieser Crafty-Spielerinnen, ne? Die eher was Geschick über die Spielintelligenz kommen. Świątek kann schon auf den Ball hauen, Gauff auch. Aber alle 4 sind sicherlich jetzt eher Spielerinnen, die über die Spielintelligenz kommen, als über die Power.
Das auf jeden Fall. Es soll sehr windig sein dann auch. Elena Rybakina hat gestern ein Instagram-Video geteilt, wo sie versucht hat, Aufschläge zu trainieren und ihr der Ball das eine oder andere Mal wirklich weggeflogen ist beim Ball hochwerfen, beim Aufschlag. Ich bin sehr gespannt, wie diese Bedingungen dann auch dafür sorgen werden, ob auch diese Gruppen so ein bisschen durchgeweht werden, weil Maria Sakkari ist als 9. quasi reingekommen. Jessica Pegula, Elena Rybakina und Arina Sabalenka. Sabalenka braucht sicherlich oder hat sicherlich lieber so ein bisschen Laborbedingungen ohne großen Wind. Ob die anderen Spieler damit zurechtkommen, da bin ich auch erstmal gespannt und in der anderen Gruppe. Ich glaube einfach, dass es bei der Chitomal Group auf Iga Świątek und Coco Gauff hinausläuft und dass Ons Jabeur und Markéta Vondrousova vielleicht so gar nichts damit zu tun haben werden.
Ist möglich. Ich meine, Wondrushova wird jetzt nicht traurig sein, glaube ich, über wenige Bedingungen. Die hat auch einen ordentlichen Topspin in der Vorhand drin. Świątek hat natürlich einen noch beeindruckenderen Topspin. Die sollte in der Lage sein, mit Wind gut umzugehen, so wie Nadal halt auch mal mit Wind gut umgehen konnte. Und du hast schon recht, Sabalenka und Rybakina werden sich jetzt nicht unbedingt darüber freuen, wenn der Wind halt so richtig weht, weil beide eben doch so vom Timing auch abhängig sind, dass das natürlich nicht ideal ist. Also mal gucken. Normalerweise sollten wir hier schon die Top 4, Sabalenka, Rybakina, Świątek, Goff ins Halbfinale bekommen. Aber normalerweise erleben wir auch mindestens eine Überraschung oder eine Spielerin, die dann doch noch irgendwie so auf der Zielgeraden der Saison ist, dann hier zumindest ins Finale reinschafft. Ich bin zumindest sehr gespannt.
Ich bin auch gespannt und wie gesagt, Maria Sakkari, glaube ich, hat vor 2 Jahren in Guadalajara so ein bisschen für die Überraschung gesorgt. Bin sehr gespannt, wie es dann dieses Jahr laufen wird. Im Doppel müssen wir noch gerade erwähnen, dass dort Laura Siegemund und Vera Svonareva dabei sein werden. Die mussten das Turnier letzte Woche in Nanchang gewinnen, um noch auf diesen Zug aufzuspringen. Und das haben sie geschafft. Und damit sind sie, glaube ich, mit 50 Punkten Vorsprung vor Platz 9, sind sie dann auf diesen Flieger Richtung Cancun gegangen. Und das war ihnen sehr, sehr wichtig. So wichtig, dass Laura Siegemund, die im Einzel in Nanchang im Viertelfinale stand, sogar zurückgezogen hat, weil sie 2 Matches an einem Tag hätte bestreiten müssen und sich dann komplett aufs Doppel konzentriert hat. Sie hat noch ein Hühnchen zu rupfen, vielleicht mit Coco Gauff. Und mit der ist sie in einer Gruppe. Es ist so ein bisschen die Todesgruppe, die Mahahual Group, in der Laura Siegemund und Vera Svonareva dabei sind. Zusammen mit Gauff und Pegula, zusammen mit Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova und mit Gabi Dabrowski und Aaron Routliff. In der anderen Gruppe sind Storm Hunter, Elise Mertens, Ayama Shibahala, Krafchik Sruas und Melika Martinez und Perez. Also ich glaube, dass die Gruppe von Laura Siegemund und Vera Svonareva eine ganz schön heftige ist. Aber, dass sie das überhaupt geschafft haben, ist eine große Leistung.
Das auf jeden Fall. Ich würde allerdings wirklich auch sagen, es ist eine dezent schwerere Gruppe.
Ja, dezent.
Also Dabrowski, Routliff darf man nicht unterschätzen. Also Routliff, eben auch klassische College-Spielerin, bringt ganz gut Power mit. Dabrowski ist halt eine, die extrem gute Übersicht hat und sehr gut am Netz ist. Die kann so ein Team dirigieren und Krejcikova und Siniakova sind zwar im Moment nicht so in der Form zusammen, nur gehen da Siegemund Svonareva, würde ich sagen, höchstens als geteilte Dritte von der Favoritenstellung in die Gruppe rein.
Ja, auf jeden Fall geht es heute Abend los. Also wir nehmen am Sonntagabend auf, ging es heute Nacht los und wir werden euch dann natürlich auf den sozialen Medien dann darüber informieren. Das war der Frauenteil. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen. Die hatten letzte Woche dieses 500er-Doppel in Wien und in Basel. Und dann wollen wir natürlich auch nochmal einen Blick zurückwerfen auf jemanden wie Maximilian Materer, der letzte Woche in Antwerpen gut gespielt hat. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Wien und Basel waren die beiden Orte des Vertrauens der ATP in der letzten Woche. 2 500er-Turniere, 2 Turniere, die seit Jahren, vielleicht schon seit Jahrzehnten, dann auch immer wieder Spitzensport bieten, die beide gleichzeitig stattfinden und die beide immer ausverkaufte Häuser haben. Ich habe heute die Bilanzpressekonferenz noch gesehen von Herwig Straker, der gesagt hat, Mensch, mehr als 73.000 Zuschauer in der ganzen Woche, die reingekommen sind, das passt und das Niveau ist einfach herausragend und Wien hat dieses Jahr mal wieder so richtig abgeliefert. Die 4 Top-Gesetzten ins Halbfinale gekommen und am Ende gewinnt Jannik Sinner in einer Neuauflage des im Moment heißesten Duells, was wir auf der ATP-Tour erleben. Novak Djokovic und Carlos Alcaraz haben in den letzten vielen Monaten nicht so richtig gespielt. Deswegen haben Daniil Medvedev und Jannik Sinner das übernommen. 4-mal haben die beiden dieses Jahr gegeneinander gespielt. Heute hatte Jannik Sinner die Oberhand. In mehr als 3 Stunden gewinnt er mit 7-6, 4-6 und 6-3. Und es sind so ein bisschen, Medvedev und Sinner sind so ein bisschen momentan die Stellvertreter für Alcaraz und Djokovic als die Zugpferde des ATP-Tennis, hat man das Gefühl.
hat sich halt schon so eine Dreiklassengesellschaft in den Top Ten gebildet. Also klar, Djokovic, Alcaraz schweben über allem und dann Medvedev, Sinner sind die Besten der Normalsterblichen und dann ist aber im Moment doch ein ordentlicher Abstand zu allem, was dahinter ist. Muss man einfach sagen, wie es ist. Und Medvedev hat eine überragende Saison gehabt, keine Frage. Sinner hat jetzt ganz schön aufgedreht in den letzten Monaten. Eben zweiter durchaus beeindruckender 500er Titel jetzt in den letzten Wochen. Im letzten Finale hat er ja auch schon Medvedev geschlagen. Das war für ihn damals eine Premiere. Er hatte ja vorher im Head-to-Head ganz klar hinten gelegen und man muss sagen, er hat schon nochmal einen kleinen Sprung hingelegt in den letzten Wochen und ich kann mir vorstellen, auf ihm wird fast der meiste Druck sein bei den ATP-Finals, weil man kann jetzt, denke ich, erwarten, dass er da um den Titel mitspielt und man kann auch ab nächstem Jahr erwarten, dass er realistische Chancen auf einen Grand-Slam-Titel oder zumindest auf einen Grand-Slam-Finale hat und in der, ich glaube, in der Position waren wir vorher noch nicht gewesen, aber so wie sich jetzt die letzten Wochen eigentlich seit Wimbledon entwickelt haben, muss man sagen, dass er im Moment besser ist als eigentlich alle hinter ihm und von daher ja realistische Ansprüche stellen kann und stellen muss, um große Titel mitzuspielen.
Ich fand den Court in Wien dieses Jahr relativ langsam. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist beim Schauen der Matches, aber ich fand ihn relativ langsam. Was mir sehr imponiert hat, ist, dass Sinner mit dieser Defensive, mit dieser mal wieder fast unüberwindbaren Defensive von Daniil Medvedev, dass er da durchkam, dass es da für ihn Steine klopfen war, dass es wirklich eine harte Aufgabe war, aber dass er immer wieder dieses Tempo reinbekommen hat, um durch diese Defensive durchzuschlagen von Daniil Medvedev. Das hat mir sehr imponiert in dieser Woche. Und es war ja nicht nur das Spiel gegen Medvedev, was herausragend für ihn war. Er hat das Halbfinale gegen Andrei Rublev hat er super gespielt, gegen Francis Tiafoe keine Probleme gehabt, gegen Lorenzo Sonego auch nicht und auch gegen Ben Shelton in der ersten Runde. Er hatte ja wirklich ein schwieriges Programm und ist da so durchgegangen. Das hat mir imponiert dieses Jahr.
Ich würde sagen, auch etwas langsamer, aber mir hat sehr gut gefallen, wie der Court ausgeleuchtet war. Mhm. Also mir gefällt das besser als diese ganz sehr dunklen Hallenturniere, wie wir zum Beispiel auch in Basel gesehen haben. Sicherlich Geschmackssache, aber ich finde es jetzt persönlich besser. Und Sinner, ja, also ich meine, was er von der Grundlinie gehen kann, ist natürlich extrem beeindruckend, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Sein Aufschlag ist noch nicht konstant besser, aber ist besser geworden. Und ich finde, er hat auch nochmal hier gezeigt, er wird langsam besser am Netz. Er ist immer noch kein überragender Spieler am Netz, aber man muss sich jetzt auch keine großen Sorgen um ihn machen. Also das finde ich, da hat er kleine Schritte gemacht und jetzt ist halt bei ihm wahrscheinlich die Hürde, wie bei so ganz vielen, die halt mal von unten gekommen sind und da gehört halt auch Medvedev dazu, der hat den Sprung dann irgendwann geschafft, die ganz großen Matches zu gewinnen. Also kann Sinner einen Alcaraz in einem Grand Slam schlagen? Kann er Djokovic in einem Grand Slam schlagen? Das sind jetzt halt so die Fragen, die wir uns langsam anfangen zu stellen. Nur hier erstmal und er hat ja schon das ein oder andere erstaunliche Erlebnis in Wien gehabt, zum Beispiel damals ja auch gegen Francis Tiafoe, diese Geschichte, wo er so still und leise auf dem Platz war und Tiafoe das Publikum quasi gegen ihn aufgebracht hat oder das Publikum hinter sich gebracht hat, dass er jetzt hier nach Wien kommt und immer jetzt noch keine riesige Präsenz auf dem Court hat, aber auch da würde ich sagen, kleine Schritte gemacht hat und er ist ja jemand, der total an den Prozess glaubt und das nimmt man ihm auch ab, so wie sich seine Resultate entwickeln.
Er hat ja auch, also da muss man dann ja auch sagen, er hat das richtige Team dann um sich. Ne? Jemand wie Darren Cahill ist ja auch jemand, der an den Prozess glaubt und der sich auch nicht durch Rückschläge oder in irgendeiner Weise aus seinem unerschütterlichen Glauben rausbringen lässt. Und da finde ich, das macht Sinner sehr methodisch, sehr gut. Und vielleicht ist er so ein bisschen übersehen worden am Anfang des Jahres oder auch dann letztes Jahr. Aber seitdem Darren Cahill dabei ist, habe ich das Gefühl, dass beide einen unerschütterlichen Glauben an das haben, was sie machen und dass sich das so langsam auszahlt.
Naja, man muss eigentlich natürlich sagen, 2022 war dieses Jahr, wo er so viel gegen Top-10-Spieler verloren hat. Mhm. Also da hat er ja so viele hinter sich geschlagen, aber gegen Top-10 sah nicht gut aus. Da sieht er jetzt schon klar besser aus. Und jetzt fehlt ja wirklich nur noch dieser finale Schritt, weil die vorletzten Schritte, die hat er jetzt eigentlich genommen.
Definitiv, hätte ich jetzt auch gesagt. Er ist der erste italienische Sieger übrigens in Wien. Sowohl im Einzel als auch im Doppel hat es noch nie einen italienischen Sieger gegeben. Und er ist ja so ein kleines bisschen dann auch von den Österreichern verhaftet, weil wäre er 10 Kilometer weiter geboren worden, dann wäre er in Österreich geboren worden und dann würden wir jetzt über einen neuen Hype sprechen und kaum noch jemand würde wahrscheinlich über Dominic Thiem sprechen. So sprechen wir trotzdem über Jannik Sinner und er hat so ein bisschen die Rolle des Publikumslieblings Publikumsliebling übernommen in dieser Woche. Yannick Sinner hat auf jeden Fall das Turnier gewonnen.
Ganz kurz, hast du mitbekommen, hat er hier Interviews auf Deutsch gegeben oder nicht?
Hat er, ja.
Hat er, aber ist ja schon manchmal ein Thema bei ihm, ne?
Ja, ja. Ich durfte damals bei den Australian Open keine Frage auf Deutsch stellen.
Und hier hat er es gemacht, spannend.
Ja, ne? Hier hat er es gemacht.
Lassen wir mal so stehen.
Es war auf jeden Fall ein hochunterhaltsames Finale gegen Daniil Medvedev und der hat es hier nur ganz knapp verloren und auch Medvedev, müssen wir auch sagen, er hat so seine Probleme gehabt. Gegen Grigor Dimitrov war ein tolles Match. In der ersten Runde gegen Arthur Fies hat er dem noch die Ohren langgezogen, hat dem noch gezeigt, na, da muss noch einiges kommen, bis du dich zur Weltspitze zählen wirst dürfen. Dann gegen Karen Khachanov in drei Sätzen gegen Stefanos Tsitsipas. Auch das ein sehr enges Match. Stefanos Tsitsipas gewinnt auch gegen keine Top-10-Spieler mehr. Und jetzt im Finale gegen Jannik Sinner hatte er vor allen Dingen im dritten Satz hat er extreme Probleme, seinen Aufschlag zu halten. Sinner hatte bis zum 3-1 hatte er 11 oder 12 Breakchancen. Die konnte Medvedev alle abwehren. Aber der Aufschlag war hier das Problem für Medvedev. Und ansonsten, finde ich, ist er schon wieder so ein bisschen die Mauer, die er auch in seinen allerbesten Zeiten war.
Ich meine, es waren 15 am Ende, die er gegen sich hatte. Mhm. Also völlig, völlig kurios natürlich. Ne? Sieht man sehr selten in einem Satz. Und ja, gefühlt hatte er ja ein bisschen eine Schwächephase Mitte des Jahres. Aber seitdem er bei den US Open das Finale erreicht hat, finde ich ihn auch wieder zumindest ähnlich gut wie in den ersten Monaten des Jahres. Und er wird da oben ja auch lange bleiben, weil seine Punkte sind wieder ziemlich gut verteilt. Von daher, das wird dauern, bis ihn irgendwer von hinten einholt. Er wird vielleicht sogar eine kleine Chance zum Beispiel bei den Australian Open haben, sollte Djokovic früh rausgehen, nochmal die Nummer 1 zu übernehmen. Und ja, eben, wir hatten gesagt, er gehört mit Sinner jetzt eben zu dieser Gruppe dahinter und gehört auch schon länger dazu. Und er hat halt echt eine beeindruckende Karriere. Er hätte hier jetzt eine Premiere schaffen können, einen Titel zu verteidigen, zum zweiten Mal in einer Stadt einen Titel zu gewinnen. Aber auch so ist es natürlich für ihn eine richtig gute Woche. Und er gehört in Paris, wie dann auch in Turin, auf jeden Fall zu denjenigen, der das locker gewinnen kann.
Können wir mal gerade drüber sprechen, das Race to Turin. Wir haben 5 Spieler, die in Topform sind, beziehungsweise deren gute Form oder deren heranwachsende Form, wie bei Djokovic und Alcaraz nach Verletzung bzw. Pause, noch immer gut genug sein sollte. Und wir werden dann 3 Spieler haben, die so ein bisschen nach Turin kriechen.
Ja.
Haben wir.
Ich war nicht sicher, ob du was sagen würdest.
Nein, ich wollte deine Meinung hören.
Ja, wir sprechen gleich ja nochmal über Basel und da dann auch über Holger Rune, der eben in diesem Feld mit drin ist. Aber es ist wirklich in diesem Jahr schon kurios. Wir haben über die 4 gerade schon gesprochen. Jetzt hat Rublev fast nochmal so eine Zwischenposition aufgebaut, wobei ich ihn wirklich zur anderen Gruppe eigentlich dazu zählen würde. Also er gehört für mich zu den Tsitsipas, wäre Frunes, Fritzes, Hurkacz der Welt. Nur muss man sagen, was ihn im Moment von Tsitsipas und Zverev unterscheidet, er kriegt die Top-10-Gegner besiegt, das schaffen die beiden in diesem Jahr nicht. Was haben die irgendwie, 2-25 oder sowas?
Und die 2 Siege kommen von Zverev.
Ja, und also da geht im Moment nicht viel, zumindest im Vergleich zur absoluten Spitze. Und Rublev, muss man sagen, der hat in diesem Jahr nochmal einen kleinen Schritt gemacht. Also der wird wahrscheinlich nicht noch viel mehr Schritte machen können. Ich sehe in ihm noch nicht den Grand-Slam-Sieger, aber ich muss sagen, im Moment ist es schon beeindruckend, welches Tempo er gehen kann. Er hat dann aufgezeigt bekommen gegen Sinner, was ihm fehlt. Sinner ist besser beim Aufschlag, Sinner ist besser aus meiner Sicht am Netz, Sinner hat den besseren Rückschlag, aber er ist nicht so weit von Sinner entfernt. Und er hat es halt zum ersten Mal in seiner Karriere geschafft, wirklich ein bisschen Distanz zum Beispiel zu Tsitsipas und Zverev aufzubauen.
Medvedev und Sinner also im Finale. Im Halbfinale standen 2 weitere Spieler. Stefanos Tsitsipas, über den haben wir eben schon gesprochen. Stefanos Tsitsipas gewinnt gegen keine Top-10-Leute mehr. Er hat gegen Borna Gojo hat er ordentlich gespielt, 7-6, 7-5. Er hat gegen Tomas Machac sehr große Probleme gehabt beim 6-3, 4-6, 7-5 und hat gegen Dominic Thiem mit 7-6 und 6-4 gewonnen. Auch das ein unterhaltsames Spiel. Gegen Medvedev hatte er, das müssen wir, also ehrlich müssen wir sein, er hatte fast keine Chance. 4-6 und 6-7 heißt es zwar am Ende. Aber bei Stefanos Tsitsipas wackelt nach wie vor die Rückhand und ich habe auch das Gefühl, dass er mit seinem Aufschlag nicht mehr so durchkommt, wie er früher durchgekommen ist. Gerade so diese in den Jahren 2021 war sein Aufschlag plus eins, also dieser Vorhandball nach dem Aufschlag, das waren zwei absolute Waffen und mit denen hat er dann die Turniere gewonnen und mit denen hat er dann auch die großen Spieler geärgert. Und da habe ich das Gefühl, dass das überhaupt nicht mehr klappt und dass sich die Gegner auf ihn komplett eingestellt haben und wenn sie ihn in der Rückhand festnageln können, hat er keine Mittel in der Rückhand.
Ja, und ich finde die Vorhand immer noch sehr gut. Ist wahrscheinlich immer noch einer der besten 2-3 auf der Welt. Aber du sagst es schon, die Rückhand. Und vor allem der Rückhand-Return. Also es war ja im Halbfinale wieder so, das, was wir einfach kennen. Wenn Medvedev gegen Tsitsipas unter Druck gerät, zack, Aufschlag in die Rückhand rein. Und was macht Tsitsipas dann? Mit Glück blockt er dann irgendwie mal zurück. Meistens wird es entweder ein Rahmenball oder landet irgendwie im Aus oder kommt irgendwie gar nicht richtig ran. Und das ist halt ein Mittel, was die absolute Spitze gegen ihn anwenden kann. Und er hat in diesem Jahr eigentlich nur in Australien wirklich überzeugend gespielt. Da hat er das noch gehabt, diese Kombination als Aufschlag und super explosiver Vorhand. Da hat er zwar jemand wie Sinner auch noch geschlagen, am Moment wirkt er einfach ein Stück entfernt von den anderen beiden, aber wirkt ehrlicherweise auch so ein bisschen ziellos, gerade in seiner Karriere. Also für mich schwer zu sagen, was im Moment so sein Ziel ist. Medvedev hat nochmal ja quasi Medvedev 2.0 gefunden, der glaube ich weiß, wo er hin will und was er im Moment auch spielen möchte. Das Gefühl habe ich bei Tsitsipas aber nicht, dass er jetzt so klar für sich ist, wo es hingehen soll, wie es aussehen soll, was er noch in seinem Spiel ändern könnte, neu machen könnte, weil das hat ja die absolute Spitze im Tennis ausgezeichnet über die letzten Jahrzehnte, kann man sagen, dass sie A, immer neue Ziele gefunden haben und B, immer was in ihrem Spiel verändert haben. Das sehe ich bei Tsitsipas nicht und von daher ist wahrscheinlich so ein bisschen im Moment die Frage, wo soll es hingehen?
Das frage ich mich nämlich auch, wo soll es hingehen? Und die Rückhand, an der wird er arbeiten müssen. Er wird jetzt nicht auf eine beidhändige Rückhand drüber gehen. Das wird er nicht machen. Aber die Rückhand ist nach wie vor ein sehr, sehr besorgniserregender Schlag. Und du hast es gesagt, der Rückhand-Return ist es in vor allen Dingen. Aber gerade in den Rallyes ist diese Rückhand kein Schlag, wo man von ihm auch mal einen überraschenden Winner oder so erwarten kann. Den gibt es kaum. Und das ist etwas, was mir bei einem Top-10-Spieler, der Top-5-Spieler sein möchte und der auch Grand Slams gewinnen möchte, ist mir das einfach zu wenig. Das ist eine zu große Schwäche. Und wir sprechen gleich noch über Andrei Rublev. Der hat aus seiner Schwäche inzwischen fast eine Stärke gemacht.
Ja, und Tsitsipas natürlich immer so ein bisschen das Ding, er kann schon durchaus Cross gehen, auch wenn da dann irgendwie Fehler passieren gegen Spieler, die ihn malträtieren. Linie entlang sehe ich jetzt so viel von ihm nicht. Und das ist ja die große Kunst, wenn man eine einhändige Rückhand hat, dass man A, die Linie entlang gehen kann und B, dass man halt normalerweise auch genug Variabilität drin hat. Und der Slice von Tsitsipas, der ist halt so, okay, und der müsste halt überragend sein, wenn er es wirklich über die Rückhand oder die einhändige Rückhand lösen will. Und er bräuchte halt zumindest eine vernünftige Rückhand die Linie entlang. Muss ja nicht Wawrinka sein, aber ich meine, Federer wäre schon nett, ne? Von der Qualität her.
Und Federer hat ja dann auch damals an seiner Rückhand was gemacht, als er gesehen hat, dass er von Nadal immer aus dem Feld getrieben worden ist und ist dann früher rangegangen etc. Und das versucht ja auch jemand wie Tsitsipas, aber ja.
Tja.
Ich bin gespannt, wie es dann in den nächsten Monaten weitergeht. Er hat jetzt sich von Marc-Philippe Pussis getrennt, wird jetzt wieder von seinem Vater trainiert und er hat gesagt, das ist das Richtige und darüber sprechen wir gleich auch noch mit Alexander Zverev. Aber ich bin sehr gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Bei Andrei Rublev, der hat mir imponiert in dieser Woche. Der hat Siege gegen Alexei Popperin gehabt, dann gegen Matteo Arnaldi, dann gegen Alexander Zverev, wo er im ersten Satz quasi absolut dominiert hat, 6-1 gewonnen hat. Der zweite Satz ging mit etwas Glück an Alexander Zverev, der einen guten Tiebreak gespielt hat, mit 7-6. Und der dritte war wieder Andrei Rublevs vor allen Dingen Aufschlagstärke. Aber die Rückhand, die gefällt mir inzwischen richtig gut von ihm. Gegen Jannik Sinner hat er 5-7, 6-7 verloren. Aber ich finde, jemand wie Rublev, das wird vielleicht zwischendurch ein bisschen übersehen, aber er arbeitet wirklich konsequent an seinen Schwächen. Und diese Rückhand, die früher ein absoluter Wackelschlag war, die ist inzwischen ein sehr, sehr sicherer Schlag. Und gerade gegen Zverev hat er die sehr häufig gewinnbringend einsetzen können.
Ja, ist halt auch ein richtiges Arbeitstier, ne? Also das sieht man ja auch dadurch, wie viel Tennis er spielt, aber auch wie viel er, ja, also ich glaube, das ist einer, der einfach Tennis liebt und der da alles reinsteckt und der auch vermutlich alles aus seinem Spiel herausholen wird. Ob es eben reicht für ganz, ganz oben, wahrscheinlich nicht, weil er einfach vom Talent her ein bisschen hinter den anderen hängt, aber man kann im Moment wenig vorwerfen. Und vielleicht klappt es ja mit einer Ferreira-mäßigen großartigen Karriere. Also im Moment schickt er sich so ein klein bisschen an, dessen alte Rolle zu übernehmen. Eben jemand, der fast alle Spieler hinter sich konstant schlägt. Also er hat im Moment auch noch Schwachphasen der Saison drin, aber ich würde sagen, bei zwei Drittel dieser Saison ist ihm das gelungen, wirklich hinter ihm fast alles auf Abstand zu halten. Und klar, er verliert gegen die Großen und er sieht aber immer noch relativ verzweifelt aus, aber nicht mehr ganz so verzweifelt wie auch schon.
Gegen Alexander Zverev hat er jetzt zum dritten Mal hintereinander gewonnen und Alexander Zverev hat hier das Viertelfinale erreicht. Es steht im ATP Race to Turin ist er auf Platz 7, hat im Moment noch einen relativ komfortablen Vorsprung von mehr als 400 Punkten vor Taylor Fritz, der auf Platz 9 ist. Holger Rune ist 210 Punkte oder 215 Punkte hinter ihm und er hat die Gegner besiegt, die er besiegen musste. Erste Runde gegen Sebastian Ofner, 6-4, 6-1. Der Sieg gegen Cameron Norrie hat mir gut gefallen, 6-2, 6-4. Das war eine gute Leistung von Zverev. Gegen Andrei Rublev stand er, ich habe es eben gesagt, im ersten Satz komplett auf verlorenem Posten und im dritten Satz dann auch wieder. Er hat zwei seiner letzten 15 Matches gegen Top-10-Spieler verloren. Er hat selber gesagt, Mensch, nach so einem Jahr oder nach der Verletzungspause letztes Jahr wäre ich schon froh, dann wieder dabei sein zu können bei diesen ATP-Finals. Ich finde, er ist in diesem Jahr ein bisschen ruhiger geworden und die Ansprüche, er sagt nach wie vor, ich möchte Grand Slams gewinnen, aber trotzdem habe ich das Gefühl, er backt so ein bisschen kleinere Brötchen auch selbst. Hat ja selber auch gesagt, ja, Djokovic und Alcaraz sind im Moment enteilt und das sind die Spieler, die wir kriegen müssen und die wir im Moment nicht kriegen.
Naja, und ist halt auch kein 23 mehr, ne? Mhm. Also, ich meine, klar, wir haben jetzt noch Spieler gesehen, die aufgeblüht sind mit Anfang 30 oder so, aber normalerweise ist man jetzt im Alter von Zverev, was man halt ist, und er ist ein sehr guter, kompletter Spieler, dem aber bei vielen Schlägen so ein klein bisschen noch was fehlt, vielleicht außer bei der Rückhand. Also der erste Aufschlag ist natürlich einer der besten auf der Tour. Der zweite Aufschlag ist es ganz klar nicht. Die Vorhand kann stabil sein, kann aber auch in einem Match zusammenbrechen. Er kann aggressiv spielen, er kann aber eben auch passiv werden. Die Rückhand, ja, die ist ziemlich makellos. Und so ist er halt ein Spieler mit Stärken und Schwächen und wahrscheinlich halt vom Niveau her irgendwo zwischen 4 und 10, 12, so wie halt die Weltrangliste in dem Moment fällt. Und er wird wahrscheinlich Glück brauchen, um von hier ran noch einen Grand Slam zu gewinnen oder ein Grand Slam Turnier zu gewinnen. Aber normalerweise allein durch sein athletisches Talent sollte er wahrscheinlich nicht zu weit zurückfallen. Und im Moment gibt es halt doch einige Spieler in der Weltrangliste, die ein Stück besser sind auch als er.
Alexander Zverev 4 im Viertelfinale ausgeschieden. Im Doppel haben Rajiv Ram und Joe Salisbury gewonnen. Im Finale gegen Nathaniel Lemmens und Jackson Withrow. Das Race to Turin im Doppel ist eine Geschichte, dass wir fast alle Doppel gesehen haben, die vor Kevin Kravitz und Tim Pütz in dieser Woche waren, die gepunktet haben, sodass die Chancen von Kevin Kravitz und Tim Pütz dabei zu sein bei den ATP-Finals nur noch absoluten theoretischer Natur sind, weil sie müssten unter die ersten 7 kommen, da im Moment noch Hijikata Kubler auf Platz 16 im Race oder auf Platz 17 im Race sind und die qualifiziert werden dadurch, dass sie die Australian Open 2023 gewonnen haben. Sollten sie die nicht antreten, dann wäre auch noch der 8. dabei und doch trotzdem, da sind Nathaniel Lemmens und Jackson Withrow schon 570 Punkte vor Kevin Kravitz und Tim Pütz. Das heißt, die werden sich wahrscheinlich nicht für die ATP Finals dieses Jahr in Turin qualifizieren. Kommen wir aber mal zu dem Turnier in Basel und aus dem Nichts, aus dem wirklichen Nichts hat Felix Auger-Aliassime seinen Titel hier verteidigt. Im Finale 7-6 gegen Hubert Hurkacz. Felix Auger-Aliassime, der vor 2 Wochen noch aussah, als würde er aus den Top 50 rausfallen und auch im Race außerhalb der Top 50 war, hat sich durch diesen Turniersieg und die Verteidigung dieser 500 Punkte wieder auf einen Platz in der Weltrangliste zurückgespielt, nämlich auf Platz 19 im Moment, wo er so ein bisschen durchatmen kann. Auch er hat letztes Jahr noch eine ganze Menge an Punkten gemacht in Basel halt und vorher auch in Tokio. Jetzt hat er diese Punkte in Basel hat er wieder verteidigt und das kommt wirklich komplett aus dem Nichts.
Ja, und sorgt dafür, dass er wahrscheinlich nächstes Jahr bei den Australian Open gesetzt sein wird. Ich meine, er ist jetzt 29 im Race oder so. Denke, dass das klappen wird. Und du hast schon angesprochen, es war ja keine gute Saison für ihn. Also es kam alles zusammen.
Am Anfang hat aber noch beschönigt gesagt, dass es keine gute Saison war.
Ja, die Frage ist halt, ne, da hatten wir ja auch länger Ende letzter Saison drüber gesprochen, was sind die Ansprüche? Und die Ansprüche, naja, sie sollten wahrscheinlich zumindest ein Top-10-Finish sein. Mhm. Und davon war weit entfernt. Also man muss sagen, es war eine Verletzung zwischendrin, wo er sich ja auch arg schwer getan hat, aber es waren halt auch viele ziemlich unerklärliche Niederlagen dabei. Und selbst als man jetzt Gefühl hatte, er war wieder fit, so von den US Open her an, da war das nicht überragend. Und dann kommt er jetzt hier halt hin und die ersten, würde ich sagen, 2-3 Runden, das war schon ganz nett. Und da hat man so gedacht, naja, okay, er fühlt sich halt doch irgendwie am wohlsten, wenn es in der Halle ist. Weil er hatte das Match gegen Shevchenko, was ich hoffe, mich jetzt nicht falsch erinnere, aber ich meine doch einen Matchball abgewehrt hat.
Ja, das hätte Shevchenko gewinnen müssen, das Match.
Und dann?
Ich habe es komplett live gesehen, er hätte es gewinnen müssen.
Also, es dreht aber dann viel, weil da muss man sagen, hat er überragend gespielt, die nächsten beiden Matches.
Ja,
also, Rune hat er echt alt aussehen lassen und gegen Hurkacz war einfach in den entscheidenden Best-Situationen der dynamischere und der konzentriertere und der stabilere Spieler. Und das war dann auf einmal wieder der Ogier Aliassime aus dem letzten Jahr.
Also, das ist komplett überraschend, weil das, was er ja in den letzten Monaten an Selbstvertrauen hat vermissen lassen, dass er komplett mechanisch gespielt hat, dass er ein bisschen roboterhaft gespielt hat, dass nichts Überraschendes gekommen ist, das ist ja, hat sich ja aufgebaut über das Jahr. Und auf einmal kommt er nach Basel und brauchte vielleicht dieses eine Match gegen Shevchenko, wo er auf verlorenem Posten stand, wo Shevchenko wirklich fantastisches Tennis gespielt hat. Hatte übrigens auch vorher gegen Taylor Fritz fantastisches Tennis gespielt. Aber dass er da den Kopf aus der Schlinge zieht, dann ein super Tiebreak im dritten Satz spielt, vielleicht war das wirklich so ein bisschen dieser Auslöser. Vielleicht braucht es dann am Ende nur dieses eine Match, weil auch gegen Leandro Riedi und gegen Botik van der Sandsrolp hat er gutes Tennis gespielt. Aber dass er hier auf einmal, wie Kai aus der Kiste kommt, ist eine der überraschendsten Nachrichten für mich des kompletten Tennisjahres bei den Herren gewesen. Auf den hätte ich keinen Pfifferling mehr gesetzt.
Also ich hoffe nicht die ganze Karriere, ne?
Nein.
Ich meine, die Bedingungen, die liegen ihm natürlich schon. Ja. Also war schneller als Wien, Ball springt nicht sonderlich hoch ab, er kann halt schon ordentlich durchziehen. Die Vorhand sah dann halt auch doch wieder sehr stabil aus auf einmal. Ja, und jetzt natürlich die große Frage. Er hat jetzt noch 2 wichtige Turniere vor sich, hat Paris, hat einen Davis Cup. Was kann er da reißen?
Er wird beim Davis Cup wohl dabei sein, denn Shapovalov hat schon abgesagt für den Davis Cup. Auch Dan Evans übrigens hat abgesagt für Großbritannien, hat sich in Wien eine Verletzung zugezogen. Und ich bin sehr gespannt, wie er sein Jahr jetzt noch ausklingen lässt. Aber diese Woche wird ihm eine ganze Menge Selbstvertrauen gegeben haben, vor allen Dingen auch ein bisschen den Glaube wieder zurück. Aber wo du ihn gerade angesprochen hast, dann lass uns doch gerade über Holger Rune sprechen und sein erstes Turnier zusammen mit Boris Becker. Und Holger Rune hatte gleich in der ersten Runde gegen Miomir Kecmanovic, war hier in 1 gesetzt, hatte er gleich eine kritische Situation zu überstehen. Hatte den ersten Satz 1-6 verloren, sah auch im zweiten Satz nicht gut aus, kämpfte sich dann aber durch. Dann hat er gegen Sebastian Baez eine Runde, die er gewinnen musste. Und dann gegen Thomas Martin Echeverry ein absolutes Nerven-Ding gewonnen. Mit 7-6, 8-6 im Tiebreak des dritten Satzes. Dann gegen Ogier Aliassime hatte er keine Chance, aber ist eine okay erste Woche gewesen, vor allen Dingen nachdem Rune ja auch verletzt war die letzten Monate und wirklich kein gutes Tennis dann auch gespielt hat, wo er dann fit war.
Ja, und er dürfte sich in die ATP-Finals gerettet haben. Also da müsste jetzt schon einiges passieren, denke ich, dass es nicht klappt, dadurch, dass Hurkacz auch das Finale nicht gewinnen konnte. Und ich glaube, das war jetzt erstmal das erste Ziel für Rune, da dabei zu sein. Ich glaube, da sieht er sich auf jeden Fall drin. Ja, und jetzt wird's natürlich spannend. Wir hatten ja beim letzten Mal, war das noch so eine halbe Gerüchtelage, dass ihn Becker übernehmen würde. Bin gespannt, ob da noch jemand dazukommt, irgendwie so als Day-to-Day-Coach, der ihm halt nicht nur die Aura mitbringt, sondern irgendwie vielleicht die harte technische Arbeit noch mit ihm macht. Da gucken wir mal, weil er kann sich sicherlich noch verbessern. Er hat ein riesiges Talent, sind wir uns alle einig. Er hat Talent, um auch schon im nächsten Jahr in die Top 3 reinzugehen. Nur ich glaube, er braucht noch Feinschliff eigentlich in allen Lagen. Und er scheint mir schon auch ziemlich vom Aufschlag abzuhängen. Also ich würde sagen, die ersten 3 Matches ziemlich gut aufgeschlagen, gegen Ogier Aliassime nicht so gut aufgeschlagen und ehrlicherweise auch nicht gut gespielt. Das sah dann fast wieder ein bisschen aus wie der lustlose Rune, den wir in den letzten Wochen gesehen haben. Wer weiß, woran es lag, ob es jetzt doch wieder Verletzungsprobleme waren, ob die Konzentration weg war, was da auch immer passiert. Es war kein guter Auftritt, aber davor schon. Und wie gesagt, er dürfte hiermit für sich eigentlich, wenn jetzt nicht allzu viel für ihn schief geht, zumindest die Finals-Teilnahme gerettet haben.
Lars Christensen, glaube ich, ist der.
Nee, ich meine, der ist doch zu Clara Tauson
gewechselt.
Also ich hoffe, ich liege nicht falsch, aber ich meine es gelesen zu haben in einem Agenturbericht.
Und ich habe jetzt gerade gelesen, dass Lars Christensen wohl wieder dabei ist.
Ah, okay.
Er soll auf jeden Fall den Coach schon geben für das Day-to-Day-Business und Becker halt nur bei den ausgewählten Turnieren dann dabei sein. Ich gehe davon aus, dass Becker, wenn er nach Australien einreisen darf, dann auch in Australien dabei sein wird. So eine Sache zum Beispiel.
Bei den großen Turnieren. Also ich glaube, es passt ja von Becker auch daher, dass ich glaube, Rune braucht schon so ein bisschen was, an dem er sich ausrichten kann oder jemanden, an dem er sich ausrichten kann. Und das Becker sich das quasi in Anführungszeichen antut, mit Rune um die Welt zu tingeln. Das ist ja eigentlich ein Zeichen, glaube ich, was Rune ganz gut gebrauchen konnte. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob Rune jemand gut zureden kann, vielleicht nicht weiterzuspielen, wenn man Verletzungen hat oder einfach so eine gewisse Mitte in sich und seinem Spiel zu finden. Mal gucken, ob Becker das gelingt. Aber an sich ist ja eben so viel an Talent da, dass er sollte so in den nächsten Jahren sich locker in den Top 10 halten können. Ist halt die Frage, kann er noch einen Sprung nach oben machen?
Das wird zu sehen sein. Holger Rune hier im Halbfinale ausgeschieden gegen Felix Auger-Aliassime. Hubert Hurkacz, auch der hatte eine eher schwierige Saison. Früher waren die Ergebnisse nicht ganz so gut, wie er es gerne hätte. Jetzt am Ende der Saison dreht er nochmal richtig auf. Finaleinzug hier unter anderem mit einem schwer erkämpften 7-6 im dritten Satz gegen Hugo Imbert. Vorher gegen Talon Griekspoor sehr schuften müssen. Gegen Jan-Lennard Struff hat er es relativ leicht gewonnen. Und in der ersten Runde gegen Dusan Lajovic. Bei Hubert Hurkacz sieht alles nie wirklich ganz großartig leicht aus. Und das wird sich vielleicht dann auch nicht ändern. Aber das Jahr an sich endet gut für ihn.
Ja, und vor allem, wenn er jetzt wirklich in den Top 10 bleibt, ist für ihn, glaube ich, schon nochmal eine größere Nummer. Auch bei ihm ist es ja nicht so ideal gestartet. Er tut sich immer noch arg schwer bei den Grand-Slam-Turnieren. Es wird vielleicht für ihn auch nie zum ganz großen Sprung reichen, weil er es einfach im Best of Five in der Form noch nicht hat unter Beweis stellen können. Aber man muss sagen, hat er jetzt zum Ende fast einen Lauf hingelegt, wie ihn zum Beispiel Rune und Auger-Aliassime im letzten Jahr geschafft haben. Ich glaube nicht, dass wir ihn deswegen jetzt anders bewerten müssen. Aber er hat zumindest sich erstmal ein ordentliches Polster für die nächste Saison geschaffen, um sich dann ja auch in dem Bereich der Top 20 zu halten. Jetzt müssen wir halt mal gucken. Also er hat eine sehr schwere erste Runde aus meiner Sicht in Paris gegen Korda und danach könnte es einigermaßen weit für ihn gehen. Aber Viertelfinale dann vielleicht schon Medvedev, von unten käme dann schon ein Alcaraz unter Umständen. Also einfach wird es wahrscheinlich nicht und da gehe ich davon aus, dass er dann als Ersatzspieler nach Turin fährt.
Ich freue mich so auf das Turnier in Paris. 56er Draw, 7 Tage. Es ist keins von diesen aufgeblähten Turnieren. Wir erleben jeden Tag ganz großartiges Tennis. Ich habe wirklich großen Bock auf das Turnier in Paris.
Aber man kann davon ausgehen, dass Paris dasjenige sein wird, das dann im saudi-arabischen Masters
zu... Wahrscheinlich.
Ne? Also, gehen wir mal davon aus, dass das so käme.
Dann freuen wir uns über jede Ausgabe, die Paris noch haben wird.
Ja, vor allem, die haben da auch immer Bock drauf. Da ist immer gute Stimmung.
Ja. Ne? Also das kenne ich ja noch, als Boris Becker damals im Finale gegen Guy Forget gewonnen hat und so.
Wer nicht?
So sieht es nämlich aus. Ich habe, und das nur nebenbei, ich habe in dieser Woche habe ich ein altes Video zum ersten Mal gefunden von Boris Becker, wie er 1987 gegen Wally Mazur in Australian Open damals noch auf Rasen verloren hat und habe jede Sekunde dieser 35 Minuten Zusammenfassung aufgesogen. Das war schön.
Wenn er es nur wüsste.
Ja, wenn er es nur wüsste. Lass uns lieber noch einmal gerade über Alexander Schewtschenko sprechen. Ich habe Anfang des Jahres, als ich bei den Australian Open war, hatte ich mit Jan-Lennard Struff gesprochen. Und Jan-Lennard Struff hatte zu mir gesagt, ja Mensch, ich hatte eigentlich eine gute Vorbereitung zusammen mit Alexander Schewtschenko. Dann haben die beiden in der dritten Quali-Runde gegeneinander gespielt und Struff hatte gewonnen. Und Struff tat es total leid, dass Schewtschenko sich nicht qualifiziert hat. Aber Schewtschenko macht einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck. Dieses Match gegen Taylor Fritz, was in 3 Tiebreaks entschieden worden ist, war ein absolutes Wechselbad der Gefühle. Und Schewtschenko hat das gewonnen. Und dann hat er gegen Felix Auger-Aliassime das Match komplett auf dem Schläger gehabt. Er hat gegen Stan Wawrinka ganz klar gewonnen. Und er ist einer dieser Spieler, die mir extrem gut gefallen. Er ist jetzt auf Platz 62 im Race im Moment. Aber das ist ein Spieler, auf den wir achten müssen. Absoluter Konterspieler, der vor allen Dingen die Geschwindigkeit der Schläge des Gegners immer mitnehmen kann. Ich glaube, das bereitet noch sehr vielen Spielern im Moment Kopfzerbrechen.
Ja, und was waren es gegen Fritz? 15, meine ich, habe gerade Breakbälle, ne? Und kein Break kassiert. Das ist natürlich schon, also ist A, natürlich ein bisschen Glück, aber B, ist es auch durchaus schon Können dabei. Und man muss ja sagen, da kommt ja durchaus nochmal eine Welle an russischen Spielern im Moment aus der zweiten und dritten Reihe. Wir haben auch über Roman Safiulin jetzt schon ein paar Mal gesprochen. Und Schewtschenko ist wirklich 22, ich meine, ist jetzt 23 geworden, ne?
Genau, also, ja, ganz jung.
Der ist jung genug, als dass der sich da oben wird festsetzen können. Also kann, sowas kann natürlich immer schief gehen, aber ich glaube, wir können schon mit ihm rechnen, dass er in die Top 50 reinziehen wird.
Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht ein bisschen zu klein ist für die ganz großen Ausflüge in der Weltrangliste. Aber ich bin begeistert von seinem Spiel und ich bin sehr gespannt, wie es in den nächsten Wochen und Monaten dann für ihn weitergeht und wie es dann auch 2024 für ihn weitergehen wird. Das Doppel in Basel haben dann noch Santiago González und Edouard Roger Vasselin gewonnen im Finale gegen Hugo Nies und Jan Zielinski. Da waren dann auch zum Beispiel Kevin Kravitz und Tim Pütz dabei. Die haben gegen González und Roger Vasselin mit 4-6, 4-6 verloren. Das war der Herrenteil, den wir hatten. Ach so, eins wollten wir noch besprechen, das Turnier in Antwerpen. Da hat nämlich Maximilian Marterer das Halbfinale erreicht. Und wo wir darüber sprechen, was das Hauptfeld angeht, was gesetzt angeht etc. Maximilian Matra hat eine ganze Menge getan, um nächstes Jahr dann vielleicht doch bei den Australian Open im Hauptfeld mit dabei zu sein. Es ist die große Nummer. Ungefähr auf Platz 96 bis 98 muss man sein, um nächstes Jahr bei den Australian Open im Hauptfeld zu stehen. Er ist jetzt auf Platz 105 im Moment, wird jetzt in der nächsten Woche auf Teppich einen Challenger in Ismaning spielen. Aber Maximilian Matra hat zwischendurch so exzellentes Tennis dort in Antwerpen gespielt, dass ihm dieser Sprung unter die Top 100 durchaus zuzutrauen ist. Und mit einem starken Endspurt, man muss bis Mitte November, bis Ende November muss man die Punkte beisammen haben, dass ihm vielleicht sogar noch dieser Schritt ins Hauptfeld, dann wenn es Australian Open gelingen wird.
Und zwar das Gojovcic-Special, ne?
Ja, genau.
250ern in Belgien noch irgendwie ein Halbfinale oder Finale mitzunehmen und sich dann damit eben genau in die richtige Position reinzubringen. Und ich meine, er hatte selbst gegen Bublik, der in der Woche ziemlich unschlagbar war, gut ausgesehen. Also für ihn auf jeden Fall eine Nummer. Er ist ja jetzt auch schon für den, sprechen wir gleich noch drüber, aber ich gerade gesehen, als Ersatzspieler für den United Cup nominiert worden. Also die Reise scheint da ja auf jeden Fall anzutreten und hat wahrscheinlich wirklich eine ziemlich gute Chance, da in ins Hauptfeld reinzukommen. Also wahrscheinlich im Moment so, weiß ich, eine 80-prozentige Chance.
Oskar Otte hat das vor 2 Jahren gemacht. Der hat bis Ende November damals noch durchgespielt und hat auch diese gesamten Turniere dann mitgenommen. Bergamo, Ortisei und ich glaube in Helsinki hat er damals noch gespielt und hatte sich dann unter die Top 100 gespielt, um dann am Ende im Hauptfeld bei den Australian Open zu stehen. Und das, diese Knochentour machen dann halt noch viele Spieler. Und Ismaning auf Teppich, da kann man es auch mal krachen lassen mit dem Aufschlag und Maximilian Matras Aufschlag, gerade links in der Aufschlag, ist ja nicht so ungefährlich, was den Teppich angeht. Ich werde nächste Woche maximal 2 Tage vor Ort sein, dann auch in Ismaning. Ich freue mich da sehr drauf.
Eins können wir uns noch erwähnen, fällt mir auch gerade ein. Wir haben noch jemanden vergessen aus der letzten Woche vom DTB, die ein Premierenturnier gewonnen hat, Tamara Korpatsch in WTA-Turnier gewonnen. Ist mir gerade nochmal 7 Teils hier eingefallen.
Halb in einem der Orte unseres Herzens.
Ja, Philipp, keine Frage. Klug. Und war wieder sehr gute Stimmung und für sie Premierentitel. Weiß nicht, wie viele ihr zugetraut haben, mal einen WTA-Titel zu gewinnen. Dazu noch in der Halle gewonnen und muss man sagen, ihr Spiel ist einfach über die Jahre besser geworden. Und sie schien mir eine, die eigentlich verdammt war, immer auf dem Sand nur ihre Resultate zu holen. Und deren erster Aufschlag zumindest besser geworden ist, der zweite sieht halt immer noch echt angreifbar aus, aber auf der Grundlinie kann sie schon ordentlich Tempo gehen. Das war eine tolle Woche für sie.
Und wenn ihr mal Interviews mit ihr hört, sie ist eine sehr, sehr lustige Person. Ich habe auch das von den Australian Open, da war ich der Einzige, der damals in der Pressekonferenz war, zusammen mit einem amerikanischen Journalisten. Und deswegen hatte ich die Möglichkeit, dann um 5 Minuten mit ihr zu sprechen. Und sie ist eine sehr, sehr humorvolle Person. Und sie hat dieses Turnier gewonnen im Finale gegen Elena Gabriela Rusa. Vorher hatte sie gegen Eva Lys gewonnen, gegen Daria Snigur und gegen Jodie Burridge und Leolia Jean-Jean. Das Turnier war okay besetzt, aber für jemanden wie Tamara Korpatsch ist das natürlich ein Riesenerfolg gewesen. Und sie hat das Turnier gewonnen. Sie ist jetzt auf Platz 70 in der Weltrangliste und ist glatt bei den Australian Open nächstes Jahr dabei. Und das sind genau die Turniere, die man braucht. Heute hat Annalena Friedsam, wo wir dabei noch gerade sind, hat ein Finale verloren bei einem 80.000er Turnier in Poitiers. Ist im Moment auch an der Schwelle, so ein bisschen auf der Maximilian-Marterer-Position. Also das wird in den nächsten Wochen dann noch spannend werden. Damit haben wir es allerdings bei den Herren und bei den Frauen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir nochmal über die Herren sprechen, nämlich über den United Cup und über die Frauen natürlich auch, weil dort sind die Nominierungen bekannt gegeben. Dort gibt es jetzt auch den Zeitplan. Plus, wir haben eine Dopingsperre über einen Spieler, über den wir letztes Jahr sehr viel gesprochen haben. Und alles Weitere in den News der Woche. Die kommen gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der United Cup hat bekannt gegeben, welche Spielerinnen und welche Spieler dabei sind und welcher Zeitplan dabei ist. Und es sind sehr, sehr schöne Bilder gewesen dieses Jahr von direkt 0 Uhr an Neujahr, als Patrick Kühn und Paul Häuser damals auf Sky ins neue Jahr angestoßen haben und gleich das deutsche Spiel beim United Cup kommentiert haben. Da hat Laura Siegmund, glaube ich, gespielt und es war ja noch ein anderes Format mit zwei Einzeln bei Herren und Damen und über zwei Tage auf jeden Fall haben Patrick Kühn und Paul Häuser ins neue Jahr gefeiert quasi mit den Zuschauerinnen und Zuschauern. Dieses Jahr wird es so sein, dass um 0.30 Uhr an Neujahr deutscher Zeit dann Kroatien gegen Norwegen spielt. Ob da ein deutscher Kommentator sitzen wird, das wage ich zu bezweifeln. Aber der Zeitplan sagt, dass das deutsche Team am 30.12. in seiner Gruppe auf Italien treffen wird, morgens um 7.30 Uhr deutscher Zeit und am 1.1. morgens um 7.30 Uhr auf Frankreich. Damit sind die Gruppen nämlich eingeteilt. 7.30 Uhr gegen Italien und gegen Frankreich. Das ist genau die gleiche Gruppe, die das deutsche Billie Jean King Cup Team jetzt an der nächsten Woche, übernächsten Woche dann haben wird. Es sind ein paar sehr, sehr lustige Gruppen ausgelost worden, fand ich.
Ja, und generell, wenn man jetzt erstmal so schaut, über Spieler, Spielerinnen fällt, fallen eigentlich, naja, nur die NorwegerInnen ab mit Ruth und Marlene Helgø, muss ich jetzt zugeben, oder Helgø wahrscheinlich, ne? Habe ich jetzt ehrlicherweise den Namen noch nie gehört. Passiert mir
nicht so häufig. Ich habe sie sogar schon zweimal gesehen.
Und?
Es ist eine talentierte Spielerin. Ich habe sie zweimal gegen Mona Bartel gesehen und da hat sie beide mal gewonnen. Da habe ich noch getwittert, Mona Bartel sieht gegen Helgø kein Land. Nicht schlecht, oder?
Ja, also mal schauen, wie es sonst aussieht. Aber sonst ist ja wirklich gut besetzt. Aber ja. Mein, die News ist natürlich, dass André Kerber dabei sein wird. Ne? Also ja. Das ist, also wahrscheinlich gehören die Deutschen jetzt nicht zu den Favoriten, weil man nicht einschätzen wird können, wie gut Kerber jetzt wirklich ist und auch sonst das Turnier einfach sehr dicht besetzt ist, aber ich würde sagen, das ist schon die Neuigkeit, dass Kerber dabei ist.
Ja, Angelique Kerber hat für Adelaide dann auch noch gemeldet und für die Australian Open natürlich, aber Alexander Zverev, Maximilian Matera und Kai Wenelt sind bei den Herren dabei und bei den Frauen Angelique Kerber, Tatjana Maria und Laura Siegemund. Kai Wenelt, wer ist das denn, fragt ihr, der ist im Moment der sechstbeste deutsche Spieler in der Doppelweltrangliste auf Platz 150. Er spielt viele Challenger. Im Moment spielt er auch in Australien Challenger und hat sich so in der Weltrangliste hochgearbeitet. Und er wurde von einem unserer Follower auf Twitter, wurde er per Instagram gefragt, warum er denn dabei ist. Und dann hatte er geschrieben, naja, die anderen haben sich einfach nicht gemeldet, deswegen habe ich mich gemeldet und deswegen bin ich jetzt dann auch dabei. Ob er zum Einsatz kommen wird, das ist so ein bisschen fraglich, aber er wird auf jeden Fall eine gute Trainingswoche dann dabei haben mit Alexander Zverev, Maximilian Matra, Angelique Kerber, Tatjana Maria und Laura Siegemund. Und es gibt ja auch noch ein bisschen Preisgeld für diesen Spieler und warum nicht mitnehmen?
Warum nicht mitnehmen? Er ist, Gott mal geguckt, auf der englischen Wikipedia-Seite nur einer von zwei Teilnehmern, die keinen Wikipedia-Eintrag haben, aber kann ja noch werden. Ne?
Das kann auf jeden Fall noch werden. Was wir sagen können, ist auch, dass Novak Djokovic dabei ist, zusammen mit Olga Danilovic wird er dort spielen. Hamad Medjedovic ist noch dabei, Nikola Čačić für die Herren, Stevanovic und Radanovic für die Frauen bei Serbien mit dabei. Das polnische Team ist halt sehr stark mit Iga Swiatek und Hubert Hurkacz. Dahinter wird es ein bisschen dünner, aber Jan Jelinski und Katarzyna Peter, das sind zwei Doppelspezialisten. Vielleicht können die sogar spielen, aber ich gehe eher davon aus, dass wir dann die Traumpaare Højgaard-Świątek sehen werden. Dann Stefanos Tsitsipas und Maria Sakkari werden antreten, Taylor Fritz und Jessica Pegula. Also da sind einige Mannschaften dabei, die wirklich mit sehr prominenten Namen dort dabei sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass der United Cup wieder eine ganze Menge Spaß machen wird. Ob er nochmal wieder so viel Spaß machen wird wie früher die Hopman-Cup-Ausgaben, das ist vielleicht auch zu bezweifeln. Aber ich kann mir das schon gut vorstellen, vor allen Dingen, weil das Format so geändert worden ist, dass es jetzt wirklich alle Begegnungen an einem Tag ausgetragen werden.
Ja, und es sind auch nur noch drei. Also das, denke ich, macht doch Sinn, das so zu machen. Sonst, glaube ich, müsste man wirklich wie so eine Art Weltmeisterschaft des Mannschaftstennis veranstalten und das über zwei Wochen machen. Und dann kann man auch gerne fünf Begegnungen machen. Aber ich glaube, so macht es am meisten Sinn.
Ja, denke ich auch. Also deswegen, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass der United Cup dass der United Cup dieses Jahr ein Erfolg werden kann. Ab dem 29. Dezember geht es los. In Sydney und in Perth wird gespielt. Perth ja Standort früher des Hopman Cup gewesen. Ist ein riesiges Stadion. 15.000 Leute passen da rein. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich eine sehr, sehr stimmungsvolle Nummer werden wird. Für Australien werden Alex de Minaur und Ayla Tomljanovic antreten. Von daher, also das ist eine Nummer, die uns, glaube ich, eine ganze Menge Spaß machen wird. Spaß macht Jenson Brooksby im Moment nicht so richtig viel. Der ist gesperrt worden wegen Dopings. Nicht wegen Dopings, sondern weil er drei Dopingtermine verpasst hat. Und wenn man so alle Nachrichten zusammennimmt, kann man nur sagen, wie naiv kann jemand wie Jenson Brooksby sein, alles, was die Dopingproben angeht, seinem Team zu überlassen und selber nicht dafür zu sorgen, der WADA bzw. der Tennis Integrity Agency seinen Standort mitzuteilen, dass er sagt, er war auf dem Hotelzimmer seines Managers bzw. seines Trainers. Da ist viel Doofheit auch mit dabei gewesen, wenn ich mir das Urteil erlauben darf.
Naja, oder er hat halt versucht, eine mittelmäßige Ausrede zu finden. Ne? Mhm. Ist ja alles im Bereich des Möglichen. Also wer sich nicht erinnert an die Regel, man darf eben über 12 Monate nicht, oder man darf zweimal einen, oder fangen wir erstmal so an. Man muss ja als Athlet, Athletin angeben, wo man eben ist, wenn man out of competition, also außerhalb des Wettbewerbs getestet wird. Dafür gibt man ein Zeitfenster, eine Stunde am Tag an. Die allermeisten werden da ihr Hotel angeben, irgendwann morgens, wenn sie halt irgendwie davor sind, aufzubrechen. Zweimal darf man das verpassen. Beim dritten Mal geht es halt vor die Sportsgerichtbarkeit. Es ist ihm passiert, er hat gesagt, ja, die ersten zweimal waren meine Schuld sowieso und beim dritten Mal war ich halt nicht unter dem Namen zu finden, sondern irgendwie bei meinem Trainer auf dem Zimmer und dann ist er gekommen und dann haben sie halt gesagt, ich sei nicht in dem Hotel und ich glaube, kann sich jeder bei der Geschichte selber denken, was er will. Entweder was du gesagt hast, entweder ist er naiv oder hat halt eine mittelmäßige Ausrede gebraucht. Auf jeden Fall, er will natürlich vor den Kast ziehen. Wir gucken mal, ob das in irgendeiner Form noch reduziert wird. Ist natürlich möglich, dass es irgendwie auf 12 Monate oder so runtergeht. Aber ich denke, er wird jetzt schon mindestens einen Teil der Strafe absitzen müssen.
18 Monate Sperre steht für diese dreimal Verpassen des Dopingtests an. Und Jenson Brooksby, du hast es gesagt, hat jetzt schon Einspruch erhoben, beziehungsweise möchte das noch tun, möchte vor den Kass gehen, fühlt sich ungerecht behandelt, aber also es geht für die allermeisten, geht es in Ordnung, geht es klar, diese Dopingtests. Und ich will überhaupt nicht sagen, dass sie in irgendeiner Weise nicht lästig sind. Die sind wahrscheinlich sehr, sehr lästig. Und dass da Prüfer morgens um 6 oder um 7 Uhr vor der Tür stehen, das kann ich alles nachvollziehen, dass das lästig ist, dass es nervig ist, es ist halt dann auch das Los des Profisportlers.
Ja.
Eine Nachricht haben wir noch. Matteo Berrettini hat das Ende der Saison für ihn bekannt gegeben, nachdem es eigentlich dieses Jahr überhaupt nichts zusammenlief für ihn. Hat er gesagt, komm, die Saison, die beenden wir am besten jetzt mal. Hat dann auch wegen der ganzen gesamten Verletzung, hat er dann auch gesagt, machen wir einen Strich drunter. Und, was er allerdings auch bekannt gegeben hat, er hat sich von seinem Coach getrennt, Vincenzo Santopadre. Die beiden waren Ewigkeiten zusammen und er möchte im Jahr 2024 einen neuen, frischen Start haben. Und die Nachricht, dass er sich von seinem Trainer getrennt hat, ist vielleicht sogar die größere.
Ich glaube, das war sein Kindheitstrainer, ne?
Ja.
Also, und Man muss ja schon sagen, er hat sehr viel aus seinem Spiel rausgeholt und er ist ja auch einfach ein extrem nervenstarker Spieler, hat auch viel aus seiner Karriere gemacht. Er hat halt ein sehr bitteres Jahr jetzt gehabt. Er war, meine ich, bei 11, ich habe es nochmal nachgezählt, 11 oder 12 Turnieren im Einsatz. Mindestens 2 davon aber noch ordentlich angeschlagen, also vielleicht 10 ernsthafte Versuche gehabt und dafür hat er sich ja noch einigermaßen irgendwie so gerettet, dass er im nächsten Jahr jetzt nicht in irgendwelche Qualis rein muss bei den Grand Slams, aber war schon ein verlorenes Jahr, wenn wir überlegen, dass er vor 2 Jahren halt noch oben dabei war, ein regelmäßiger Gast in den Viertelfinals war, da hat er jetzt einen ganz schönen Absturz hingelegt.
Matteo Berrettini, also versucht es 2024 wieder, hat die Saison beendet und hat sich von seinem langjährigen Trainer getrennt. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter, Instagram und seit neuestem auch auf Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr uns auch finanziell unterstützen mögt, dann freuen wir uns darüber auch. Es gibt auf Steady und per PayPal Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Und wenn ihr in die Shownotes schaut, dann seht ihr dort den Linktree bzw. den Link zu Linktree und dort sind dann auch die Links zu Steady und zu PayPal hinterlegt. Es wird, also die Chance ist gegeben, dass ich vielleicht nächstes Jahr dann auch wieder bei den Australian Open dabei sein werde. Da habe ich dieses Jahr eine ganze Menge für Chip in Charge gemacht und wenn euch das was wert ist, das auch wieder zu verfolgen, wie gesagt, dann freuen wir uns über die Unterstützung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip in Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.